Jesus, das ist so gut, dass du hier bist. Oh, Jesus, danke für Ostern, danke für deine Auferstehung, danke für das Kreuz. Danke, dass du heute Menschen berühren wirst. Danke, dass deine Kraft hier ist, dass dein Geist hier ist. Und danke, dass heute keiner hier rausgeht, so wie er hergekommen ist. Dass keiner vom Bildschirm weggeht, dass keiner aus seinem Wohnzimmer rausgeht, so wie er heute Morgen aufgestanden ist. Weil du veränderst und du transformierst auch heute noch. Halleluja, Halleluja. Oh, so gut. Hey, einen wunderschönen guten Morgen. Vielen lieben Dank, lieber Peter. Herzlich willkommen zu unserem Ostergottesdienst im X-Hope. Hey, ich sag's nochmal und du wirst es heute nicht das letzte Mal hören. Jesus Christus ist von den Toten auferstanden. Halleluja, Halleluja. Mach mal ein bisschen Lärm. Yes. Ich höre sehr cool, sehr gut. Oh, das ist so stark. Und was ich so begeisternd finde an Ostern, es ist nicht einfach irgendwas, was vor ein paar tausend Jahren passiert ist, wie, keine Ahnung, wie Alexander der Große oder die Französische Revolution oder irgendwas in die Richtung. Nein, es ist etwas, was heute noch genauso aktuell ist und was heute mit so einer Kraft, mit so einer Power in unser Leben hineinwirkt. Und ich habe es gerade schon gebetet und ich spreche dir das so sehr zu. Seine Auferstehungskraft ist hier. Jesus Christus ist hier an diesem Ort. Und er will dir heute begegnen. Und wenn du dein Herz öffnest, dann wird er dir heute begegnen. Ich bin so gespannt auf das, was heute passiert. Und du darfst so megamäßig gespannt sein. Und der liebe Marius hat es gerade schon angedeutet. Übrigens super Wort. Vielen, vielen Dank, lieber Marius. So schön, wenn man auf die Bühne kommt und einem schon wie so ein Teppich einfach ausgelegt ist. Das ist so der Hammer. Wir machen heute weiter, passend zu Ostern, mit dem nächsten Teil unserer Predigtserie, der Neue Bund. Und vielleicht, Marius hat es eigentlich gerade schon erklärt, fragst du dich, naja, was hat das denn mit Ostersonntag zu tun? Ganz viel, denn das, was an Ostern passiert ist, dass Jesus sein Leben gegeben hat und dass er von den Toten auferstanden ist, das ist die Grundlage dafür, dass wir überhaupt in diesem Neuen Bund, in dieser engen Beziehung, in dieser Vater-Sohn-, Vater-Tochter-Beziehung mit dem lebendigen Gott leben dürfen. Und ich werde heute über ein richtig, richtig praktisches Thema sprechen, nämlich Gebet im Neuen Bund. Als ich vor knapp 7 Jahren meine ersten Schritte so mit Jesus gegangen bin, hatte ich null Plan davon, wie man betet. Also habe ich einfach entsprechend meiner Vorurteile gebetet. Und das sah so aus, dass ich so meine festen Zeiten hatte, dass ich einmal am Tag die Hände gefaltet habe, auf die Knie gegangen bin und ein ganz langes, das habe ich irgendwo aus dem Internet rausgesucht, vorformuliertes Gebet, Wort für Wort, Zeile für Zeile runtergerattert habe. Tag für Tag für Tag für Tag, wieder und wieder und wieder. Wenn ich für mein Essen gebetet habe, dann habe ich das in Lutherdeutsch gemacht, weil die Bibel, die ich damals hatte, hat mir gesagt, dass Gott so spricht wie im Mittelalter. Also, lieber Herr, danke für dieses Mahl, was du mir beschert hast. Danke, dass du es segnest und so weiter und so weiter. Das mache ich heute nicht mehr so. Warum erzähle ich das? Weil ich glaube, dass das Bild ist, was viele Menschen vom Gebet haben. Und ich kritisiere das nicht. Es ist immer noch besser, als gar nicht zu beten. Aber wenn du in die Bibel reinschaust, dann stellst du fest, Gebet ist einfach so viel mehr als das. Amen. Das geht im Alten Testament schon los, dass es gibt zwar ein bestimmtes Wort für Gebet, aber dass ganz oft dieses Wort gar nicht verwendet wird, sondern dass alltägliche Begriffe Lachen, Singen, Tanzen, Weinen verwendet werden, um Gebet auszudrücken. Also da sehen wir schon, dass Gebet so viel mehr ist, als einfach nur irgendein Ritual, was ich halt einmal am Tag mache. Und im Neuen Bund, worum es ja heute schwerpunktmäßig geht, geht das Ganze nochmal einen Schritt weiter. Da wird es nochmal so viel kraftvoller, so viel persönlicher. Und ich glaube, dass man den Neuen Bund mit ganz vielen unterschiedlichen Worten charakterisieren kann. Aber wenn ich mich auf eines festlegen müsste, dann wäre ich voll bei dem, was der liebe Heinz letzte Woche gepredigt hat. Übrigens mega starke Predigt. Der Neue Bund bedeutet Sohnschaft. Gott möchte keine Sklaven, er möchte keine bloßen Dienstbeziehungen. Er wünscht sich Söhne und Töchter. Nächste Folie bitte. Ich habe euch zum Einstimmen eine Bibelstelle mitgebracht. Galater 4, 6 bis 7, die das so schön auf den Punkt bringt. Absoluter Schlüssel. Paulus schreibt, weil ihr aber, ihr Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, aber Vater. Und jetzt kommt's und ich spreche dir das zu. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Das ist so der Hammer. Hör mir zu, dass Gott Söhne und Töchter möchte, sollte die Grundlage deines Glaubens sein, die Grundlage deiner Theologie und, damit kommen wir zum Titel dieser Predigt, es sollte die Brille sein, durch die du das Thema Gebet betrachtest. Gebet im neuen Bund bedeutet, Söhne und Töchter beten zu ihrem Gott, zu ihrem Papa. Und jetzt stellt sich logischerweise die Frage, ja, wie beten denn Söhne und Töchter? Gut, dass du fragst. Genau das, der klappt immer. Genau das werden wir uns in der nächsten halben Stunde anschauen. Wie beten Söhne und Töchter? Und passend zu Ostersonntag, von wem können wir das besser lernen als von dem Sohn schlechthin, dem Vorbild aller Sohnschaft, unserem großen Bruder, dem Prototyp der Sohnschaft, Jesus Christus. Und wir werden uns jetzt anschauen, wie hat Jesus sein Gebetsleben gelebt. Und ich habe euch vier Grundprinzipien, vier Aspekte mitgebracht, die sein Gebetsleben absolut ausgezeichnet haben. Ist es gut? Ich hoffe doch. Amen. Amen. Nächste Folie bitte. Ich behaupte, dass das Gebetsleben von Jesus vor allem anderen, vor allem mal eins war, Beziehung und Intimität mit Gott, dem Vater. Markus 1, Vers 35. Und früh morgens, als es noch sehr dunkel war, stand er, Jesus, auf und ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und betete dort. Ihr Lieben, das ist ein Szenario, was wir wieder und wieder und wieder in den Evangelien vorfinden. Dass Jesus sich Zeit nimmt, wo er so ein bisschen abseits vom Schuss ist, wo er an einen einsamen Ort geht und einfach zu Gott, zu seinem Vater betet. Und ich behaupte, klar, er hat das auch gemacht, um Anliegen vor Gott zu bringen. Wir lesen zum Beispiel, dass er in der Nacht, bevor er die Jünger berufen hat, war auf dem Berg und hat Gott um Weisheit, um Rat und Klarheit gebeten. Aber ich bin davon überzeugt, vor all diesen anderen war das einfach die Grundlage, dass er Zeit mit seinem Vater verbringt. Einfach Daddy-Time, Quality-Time, wo der Vater ist und Jesus der geliebte Sohn ist und einfach die Gegenwart von seinem Vater genießt. Ich habe im Vorfeld mal so ein bisschen gegoogelt, was da für Bilder kommen zu dem Thema. Und du findest dann sehr coole Bilder, wo dann sehr klassisch, wo Jesus kniet und irgendwie schwebt da so ein Heiligenschein über seinem Kopf. Ich habe euch aber, nächste Folie, ein Bild mitgebracht, was das meines Erachtens nach so viel besser auf den Punkt bringt. Ich liebe dieses Bild so sehr, das steht bei mir auch auf dem Nachttisch, hat mir jemand zum Geburtstag geschenkt. Hey, Jesus ist auf einem Berg. Und über in dieser klare Sternenhimmel, die Schöpfung, von der er weiß, dass sein Vater das geschaffen hat, noch viel mehr, wo er selber daran beteiligt war. Er hat seine Existenz gesprochen, ja, da nickt jemand. Und er genießt einfach die Gegenwart des Vaters. Er wirkt so entspannt, es ist überhaupt nicht anstrengend, überhaupt nicht gestresst. Er chillt einfach mit dem Vater. Ja, und ich glaube, dass Gott dich einlädt, genau dieses Gebetsleben zu haben. Genau, dass das deine Grundlage ist. Du darfst so, wie du bist, als Sohn, als Tochter zu deinem Vater kommen. Ganz klassisch auf seinen Schoß hüpfen und einfach seine Gegenwart genießen. Und vielleicht hast du das noch nie gehört, dann hörst du es jetzt. Aber Gott freut sich an dir. Er freut sich an deiner Nähe. Er will Zeit mit dir verbringen. Vielleicht sagst du, boah, ich habe so viel Dreck am Stecken, wenn Gott das wüsste. Er weiß es. Vielleicht sagst du, hey, es gibt so viele Menschen, die seine Aufmerksamkeit brauchen, so viele wichtige Menschen. Wie kann er noch Zeit für mich haben? Und ich höre das tatsächlich überraschend oft, wenn ich mit Menschen über Jesus spreche. Nein, 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 genau mit dir, auf dich zeige ich. Mit dir möchte er Zeit verbringen. Jesus sagt in Matthäus 6, 5 bis 15, wenn ihr betet, dann zieht euch vor allem in euer Kämmerlein zurück und verbringt Zeit mit dem Vater. Und genau das ist das. Du darfst Zeit mit ihm verbringen und du musst nichts leisten. Du musst dir nicht erst irgendwas erkämpfen. Du musst nicht erst 10.000 andere Gebete sprechen. Du darfst einfach erstmal Zeit mit ihm verbringen. Wie läuft das praktisch ab? Ganz ehrlich, ich glaube, dass es da kein bestimmtes Formular, kein bestimmtes Prinzip gibt. Vielleicht möchtest du es so wie Jesus machen, dass du tatsächlich früh aufstehst, auf dem Berg kraxelst, auf ein Feld gehst, einen Waldspaziergang machst und du darfst natürlich deine Hände falten und auf die Knie gehen, wenn du empfindest, dass du das machen sollst oder machen möchtest. Du darfst mit ihm aber auch ganz normal sprechen, so wie ich jetzt mit dir spreche. Sogar langsamer, wenn du das möchtest. Du darfst Zeit mit ihm verbringen. Ich liebe das total, habe ich heute Morgen wieder gemacht, mich einfach nach dem Aufstehen in meinen Sessel zu setzen. im Wohnzimmer, ein bisschen instrumental Worship-Musik anzumachen. Und dann mache ich eigentlich gar nicht viel. Dann bin ich einfach da und er ist da. Und ich mache das in dem Vertrauen, dass er sich an meiner Gegenwart freut. Und ich lasse mich einfach liebhaben von ihm. Ich vergleiche das immer gern so ein bisschen, wie wenn zwei Verliebte, die Verheirateten unter euch, die werden das kennen, einfach Arm in Arm umschlungen da liegen. Oder anderes Beispiel, du setzt dich auf den Schoß deines Vaters, ist alles okay. Vielleicht willst du einfach einen Kaffee mit Jesus trinken, vielleicht schreibst du gerne Tagebuch, auch das kannst du machen. Was es auch ist, probier es einfach aus, finde den Weg, wie das für dich am besten klappt und verbring einfach Quality Time mit ihm, ohne Agenda. Er wartet auf dich, wirklich. Amen? Amen. Das ist die absolute Grundlage, der absolute Boden, auf den jetzt alles Weitere, was ich euch noch erzähle, aufbaut. Nächste Folie bitte. Von vorne bis hinten, vom Anfang bis zum Ende, finden wir in der Bibel die Ermutigung, nein, sogar die Aufforderung, dass wir Gott aktiv dankbar sind. Also mit unserem Herzen, aber dass wir das auch mit unserem Mund ausdrücken und sagen, Gott, ich danke dir. Also dass wir im Gebet dankbar sind gegenüber Gott. Und im Gebetsleben von Jesus sehen wir das wieder und wieder und wieder und wieder. Er lebt uns das vor. Markus 6, 41 bis 42. Bisschen Kontext. Das ist die Speisung der 5000, wobei man historisch korrekt eher sagen muss, wahrscheinlich war es eher die Speisung der 10.000, denn zur damaligen Zeit wurden Frauen und Kinder nicht mitgezählt. Also das waren noch deutlich mehr Leute. Und er hat 5 Brote und 2 Fische und die vermehrt er jetzt durch ein Wunder. Er nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte auf zum Himmel, dankte und brach die Brote und gab sie den Jüngern, damit sie ihnen vorlegten. Und die 2 Fische teilte er unter alle. Und sie aßen alle und wurden gesättigt. Wow, krass, oder? Aber er dankte. Das war eine absolute Grundlage. Und das sehen wir wieder und wieder und wieder, auch beim letzten Abendmahl, dass er Gott dankt. Und ich glaube, das wird für die meisten kein Geheimnis sein, dass selbst die Wissenschaft festgestellt hat, dass Dankbarkeit gesund ist. Dass Menschen, die dankbar sind, dass die zufriedener sind, glücklicher sind. Ich meine, dass es sogar mal eine Studie gab, dass das dein Leben verlängern kann. Es ist auf jeden Fall gesund. Und viele Menschen sind aber in so ein Vakuum hinein dankbar, dass sie sagen, ja, ich bin halt irgendwas dankbar, ich bin dem Universum oder so dankbar. Und die Bibel ist aber ganz klar, da ist jemand, dem wir ganz konkret dankbar sein dürfen, nämlich dem lebendigen Gott. 1. Thessalonicher 5, 16 bis 18. Paulus sagt, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Ist dir bewusst, dass du, wenn du aktiv dankbar bist, den Willen Gottes für dein Leben tust? Es ist sein Wille. Warum? Ich glaube aus 2 Gründen. Der eine ist sehr, sehr pragmatisch, weil du dadurch anerkennst, dass er Gott ist. Und dass du ultimativ, und das ist die Wahrheit, alles aus seiner Hand empfängst. Also du nimmst die korrekte Haltung vor ihn, eine Haltung der Demut. Und ihm steht unsere Dankbarkeit zu, er verdient sie. Er ist nicht darauf angewiesen, aber er verdient sie. Und das Zweite habe ich gerade schon angedeutet, Dankbarkeit bewirkt etwas in deinem Herzen. Philipper 4, 6 bis 7, wieder der liebe Paulus. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Ich glaube wirklich, dass Dankbarkeit eine absolut effektive Waffe gegen alles, was dich runterziehen möchte, ist. Gegen Ängste, gegen Sorgen, gegen schlechte Laune, ja sogar gegen Langeweile. Warum? Weil du durch Dankbarkeit wieder Gottes Perspektive einnimmst. Und du kannst das Leben, du kannst dich selbst, du kannst ihn durch seine Augen sehen. Und ja, das ist herausfordernd. Oder es kann herausfordernd sein. Wenn es dir gut geht, wenn alles super passt, wenn alles cool ist, wenn du toll drauf bist, dann ist es ziemlich easy, rumzuspringen und zu sagen, Gott, ich bin dir so dankbar. Wenn du aber nicht gut gelaunt bist, wenn du in Bedrängnis bist, wenn du herausgefordert bist, dann deinen Mund aufzumachen und zu sagen, Gott, ich bin dir für das und für das und für das dankbar. Das kann ziemlich herausfordernd sein. Und nicht umsonst spricht die Bibel davon in den Psalmen, dass wir Dank opfern sollen. Also es ist wirklich ein Opfer, was du bringst. Und es lohnt sich so sehr. Ich erlebe das wieder und wieder und wieder, dass ich schlecht gelaunt bin, dass ich wegen irgendwas runter einfach mich nicht gut fühle. Und wenn ich dann entgegen meiner Gefühle, entgegen meinem Körper die Entscheidung treffe, ich öffne meinen Mund und ich fange an, Gott zu danken, mehr und mehr und mehr, dann merke ich jedes Mal ausnahmslos, wie sich die dunklen Wolken verziehen und wie wieder Licht reinstrahlt. Es ist so kraftvoll. Und yes, und wenn du dich fragst in so einer Situation, ja, ich weiß eigentlich gerade gar nicht, für was ich dankbar sein kann, dann fang ganz simpel an. Hey, du bist heute Morgen wieder aufgewacht. Höchstwahrscheinlich in einem warmen Bett. Höchstwahrscheinlich konntest du dich mit warmem Wasser waschen. Und dann arbeitest du dich weiter vor. Ja, oder du duschst lieber kalt, okay, aber arbeitest dich weiter vor. Du wirst auf jeden Fall was finden, wofür du dankbar sein kannst. Und du wirst merken, wie du, jedes Mal ist mir das aufgefallen, wie du richtig in so einen Strudel, in so einen Strom reinkommst und wie es mehr und mehr wird und wie sich die Atmosphäre um dich herum verändert. Dankbarkeit ist eine absolut effektive Waffe in unserem Gebetsarsenal. Amen. Und wenn wir gleich beim Thema Waffen sind und Kampf, vielleicht fragt sich der ein oder andere, wenn ich dann das Thema geistige Kampfführung oder Sprachengebet erwähne, weil das so große Blöcke sind, habe ich mich tatsächlich entschieden, das ein bisschen auszuklammern. Aber einfach nur, um das zu verstehen, hier geht es ja vor allem um so grundsätzliche Herzenshaltungen. Ich glaube, dass geistige Kampfführung in jeden dieser Bereiche hineinpasst, genauso Sprachengebet. Generell ist es so, dass viel von dem auch sehr fließend ineinander übergeht. Das nur als Bemerkung am Rande für die G-Typen unter uns. Halleluja. Nächste Folie. Ein weiterer ganz, 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 ganz zentraler Aspekt vom Gebetsleben von Jesus ist Demut. Was bedeutet Demut? Demut bedeutet, dass ich mich nicht größer mache, als ich bin, aber dass ich mich auch nicht kleiner mache, als ich bin. Dass ich meinen Platz, dass ich meine Position kenne. Und ganz konkret sehen wir das im Gebetsleben von Jesus so, dass er freimütig den Vater um Dinge bittet, aber mit der Haltung, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe, weil ich dir vertraue, Vater, weil du den Masterplan hast. Lukas 22, 41 bis 42, und jetzt sind wir tatsächlich ganz, ganz nah an Ostern dran. Das ist historisch gesehen am Gründonnerstag passiert. Jesus hat gerade das letzte Abendmahl mit den Jüngern gefeiert. Und er weiß, was jetzt auf ihn zukommt. Er weiß, er wird gleich verraten. Er wird zu Unrecht verurteilt in einem Schauprozess. Er wird angespuckt, er wird gefoltert, er wird beschimpft und er wird auf die grausamste Art und Weise, die man sich vorstellen kann, wird er hingerichtet. Und wir lesen, er hat Angst. Er schwitzt, als würde er bluten. Und in dieser Haltung geht er in den Garten Gethsemane auf den Ölberg, da kannst du heute übrigens noch hingehen, und er wirft sich vor dem Vater hin. Und er zog sich ungefähr einen Steinwurf weit weg von ihnen, von den Jüngern, zurück, kniete nieder, betete und sprach, und jetzt kommt's: Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Nochmal, was passiert hier? Jesus hat, und das ist absolut verständlich, er hat Todesangst. Und mit dieser Todesangst kommt er zum Vater und er sagt ganz offen: Vater, ich bin, und sorry, wenn ich das so ausdrücke, ich bin nicht so scharf auf das, was jetzt passieren wird. Und wenn es irgendeine andere Möglichkeit gibt, deinen Plan, die Menschheit zu erlösen, die Menschheit zu retten, umzusetzen, dann lass es bitte dieser Plan sein, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber, und jetzt kommt das Wichtige, ultimativ sagt der Vater, ich vertraue dir. Und ja, ich habe meinen Willen, aber nicht mein Wille geschehe, sondern ultimativ soll dein Wille geschehen. Also er legt seinen Willen, seine Vorstellungen nieder. Und was lernen wir daraus? Wir dürfen nicht nur in solchen Extremsituationen, wir dürfen absolut freimütig als Söhne, als Töchter zum Thron Gottes kommen. Und wir dürfen ihn bitten, wir dürfen seinen Thron bestürmen. Jesus sagt in Lukas 11, 9, bittet und es wird euch gegeben werden. Klopft an, es wird euch geöffnet werden. Wir dürfen freimütig beten und wir dürfen übrigens auch dreist beten. Ja, wir dürfen dreist beten und wir dürfen ihn um Menschen und Mögliches beten. Ich glaube, das liebt er sogar, wenn wir mit dieser Haltung kommen. Halleluja. Aber, und das ist ganz entscheidend, ich glaube, wir sollten es mit der Haltung machen: Gott, ultimativ, du hast den weiteren Blick. Dein Wille geschehe und nicht mein Wille geschehe. Und wenn sein Wille und dein Wille deckungsgleich sind, umso besser. Du darfst Gott um alles bitten. Und ich glaube wirklich, speziell wenn du es mit dieser Haltung machst, dann darfst du wirklich um alles bitten. Und in den großen Dingen, aber auch ganz banale Dinge. Ich weiß, es gibt viele Leute hier im Haus, mich eingeschlossen, die zum Beispiel um Parkplätze bitten. Und das klappt auch immer wieder. Halleluja. Und du darfst, ganz explizit, du darfst konkret sein, wenn du ihn um etwas bittest. Ich habe mal gehört, dass jemand gesagt hat, hey, wenn du Gott um ein Fahrrad bittest, dann sag nicht einfach, du bittest um ein Fahrrad, sondern sei konkret, was du für ein Fahrrad haben möchtest. Gott, ich möchte ein gelbes Fahrrad haben. Aber auch da eben mit dieser Haltung, ja Gott, ich wünsche mir ein gelbes Fahrrad. Aber wenn es dein Wille ist, dass ich ein grünes Fahrrad bekomme, dass ich ein pinkes Damenfahrrad bekomme oder aber, dass ich vielleicht, ich weiß, bisschen flaches Beispiel, dass ich überhaupt kein Fahrrad bekomme, dann ist es auch okay, weil ich vertraue dir, ultimativ dein Wille geschehe. Und ich möchte, weil das einfach so kraftvoll ist und weil das so gut zu Ostern passt, möchte ich nochmal auf diese Stelle, auf diese Szene zurückkommen. Lukas 22. Ich glaube, der eigentliche Kampf um das, was an Ostern passiert ist, der eigentliche Kampf um deine und meine Erlösung, um deine und meine Errettung, wurde nicht erst am Karfreitag am Kreuz entschieden, sondern bereits in diesem Moment. Weil das war der Moment, wo Jesus die Anfechtung erlebt hat. Und das war der Moment, wo er gesagt hat, Vater, ich vertraue dir mehr als meinen Gefühlen, als meiner Angst, als meinem Schmerz. Und dein Wille geschehe. Er hat seinen Willen niedergelegt. Und das Krasse ist, wir lesen einen Vers weiter, dass Gott sofort einen Engel gesandt hat, der Jesus gestärkt hat. Und auch da ziehen wir wieder was raus. Wenn du bereit bist, im Gebet deinen Willen niederzulegen, deine Vorstellungen, deine Voreingenommenheit, deine Urteile, dann wirst du erleben, wie Gott mit Trost kommt, mit seiner Kraft und vor allem mit seinem Frieden. Ich habe gerade schon von Philipper 4, 6 bis 7 gesprochen. Wenn wir Sorgen haben, dass wir in Dankbarkeit kommen sollen, aber eben auch, dass wir Gott die Sorgen hinlegen sollen. Und ich behaupte, das ist genau dasselbe Prinzip. Denn letzten Endes sind Sorgen nichts anderes als mein persönliches Urteil, meine persönlichen Schlussfolgerungen in Bezug auf irgendeine Situation. Und wenn ich bereit bin, Gott das hinzulegen, dann werde ich diesen Frieden erleben, der jeden Verstand übersteigt. Wenn wir unseren Willen, unsere Ansprüche, unsere Urteile Gott unterwerfen, erleben wir diesen tiefen, tiefen Frieden. Und zwar sofort, wieder und wieder habe ich das erlebt. Und ich weiß, hier sind viele, die wissen, wovon ich spreche. Amen. 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 Seid ihr noch da? Ja. Gut, schön. Wir kommen jetzt zum vierten und wie ich finde, zum spannendsten Aspekt des Gebetslebens von Jesus. Und ich habe ja gerade gesagt, dass Jesus in dieser Haltung der Demut gekommen ist, dass er gesagt hat, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Aber ich muss das jetzt gleich ein bisschen revidieren, denn es gibt auch ganz viele Beispiele, wo Jesus ganz anders aufgetreten ist. Wo Jesus mit einer absoluten Klarheit und einer absoluten Zuversicht sich hingestellt hat und nicht gebeten hat, sondern geboten hat. Eigentlich streng genommen ist das gar nicht so sehr Gebet, es ist eigentlich vielmehr das Ausüben von Regierungsautorität. Johannes 11, 42 bis 43, das ist die Auferweckung von Lazarus und auch das ist schon wieder eine Vorausschau auf Ostersonntag und ultimativ übrigens, ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, eine Vorausschau darauf, dass Jesus dich eines Tages auch auferwecken wird. Amen. Das Grab wird dich nicht halten können, gut, oder? Halleluja. Also Lazarus, guter Freund von Jesus, ist gestorben. Und Jesus kommt nach Bethanien, wo Lazarus gelebt hat und beerdigt ist. Und er geht zielstrebig zum Grab von Lazarus. Und Lazarus ist schon einige Tage in diesem Grab und entgegen aller Proteste lässt Jesus diesen Stein beiseite rücken. Und dann lesen wir Folgendes. Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber wusste, dass du mich alle Zeit erhörst. Doch um der Volksmenge willen, die umhersteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und Lazarus ist herausgekommen. Jesus hat ihn von den Toten auferweckt. Ich finde das so krass, weil Jesus crasht diese Beerdigung mit so einer Zuversicht. Er kommt hin und er sagt, Vater, ich weiß doch, dass du mich schon längst erhört hast. Aber damit die Leute einfach das als Zeugnis bekommen, sage ich jetzt nochmal was und ich rufe es jetzt nochmal aus. Und er spricht seine Existenz und Lazarus kommt hervor. Jesus wusste um seine Identität. Er wusste, ich bin ein geliebter Sohn Gottes. Er wusste um seinen Auftrag, nämlich das Evangelium vom Reich Gottes, von der Königsherrschaft Gottes zu verkünden und das in Kraft zu demonstrieren, indem er Kranke heilt. Nicht für Kranke betet, sondern Kranke heilt. Indem er Dämonen austreibt und, wie wir hier sehen, Tote auferweckt. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, cool, Jesus, der Sohn Gottes, aber ich, was hat das mit mir zu tun? Ganz einfach, wenn du eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, wenn du das noch nicht getan hast, du bekommst heute noch die Möglichkeit, bleib mit dran. Bist du ein Sohn, eine Tochter Gottes, du bekommst diese Identität einfach so geschenkt. Und jetzt wird's spannend, du bekommst auch diesen Auftrag. Auch du sollst ein Zeuge sein für diese Königsherrschaft Gottes und auch du sollst es in Kraft und in Autorität demonstrieren, indem du Kranke heilst. Und jetzt wird's abgespaced, indem du Dämonen austreibst, ja, auch noch im Jahr 2021 und indem du in Europa im Jahr 2021 Tote auferweckst. Halleluja. Und ich glaube, je mehr wir uns dem Tag nähern, an dem Jesus zurückkommt und er wird kommen, umso mehr werden wir auch in unserem aufgeklärten, humanistischen Europa erleben, dass Tote wieder auferstehen. Halleluja, glaubt ihr das? Amen. Amen. Die Frage ist, glaubst du das, dass du diese Autorität bekommen hast? Denn es ist das eine, die Autorität zu haben, es ist das andere, sie auch anwenden zu können. Und die Schnittstelle ist Glauben. Das sehen wir in Matthäus 28, Vers 26. Jesus ist mit den Jüngern im Sturm, in diesem Boot, auf dem See Genezareth. Ein furchtbarer Sturm, die Jünger kreischen vor Todesangst und Jesus schläft. Jesus schläft, das ist so krass. Und irgendwann wird er dann doch aufgeweckt von den Schreien der Jünger und er steht auf, schaut sich den Sturm an und sagt, schweig still und sofort ist Ruhe. Und ich glaube, dieses Schweig still und dieses Schlafen im Sturm gehen Hand in Hand. Denn dort wird deutlich, Jesus war so gesettelt in dieser Identität, in diesem Auftrag, in dieser Autorität, dass ihm bewusst war, ich kann zu jedem Zeitpunkt diesem Sturm sagen, er soll den Mund halten. Und genau das hat er gemacht. Es ist so entscheidend, dass du um diese Autorität weißt und dass du den Glauben darum in deinem Herzen trägst. Vor, ich glaube, 3 Jahren mittlerweile, waren wir an einem Samstagvormittag mit ein paar Leuten hier in Olching unterwegs. Wir haben Menschen von Jesus erzählt. Wir haben Menschen Gebet angeboten. Und der eine oder andere weiß, was jetzt kommt. Wir sind mit einem Mann ins Gespräch gekommen, der mit einer Krücke gegangen ist. Und wir haben ihm erzählt, dass Jesus ihn liebt. Und er so, ja, das findet er cool und so. Und dann hat er uns eben erzählt, dass er Multiple Sklerose hat. Also eine unheilbare Nervenkrankheit. Und wir haben ihm Gebet angeboten und er hat gesagt, ja, bitte betet für mich. Und wir haben auf offener Straße, haben ihm die Hand aufgelegt, das war vor Corona, da ging das noch. Und was wir jetzt gemacht haben, beziehungsweise was wir nicht gemacht haben, wir haben jetzt nicht darum gebettelt, dass Gott ihn heilt, weil er will ihn ja heilen oder er hat uns den Auftrag und die Autorität gegeben. Wir haben gesagt, Multiple Sklerose, verlasse den Körper dieses Mannes auf der Stelle in Jesu Namen. Er war so geflasht, dass er danach, ein paar Tage später, direkt zu uns in die Church gekommen ist, ist erst von Gott so berührt worden. Er hat eine Entscheidung für Jesus getroffen. Er hat sich taufen lassen. Ja, preist den Herrn. Und er folgt Jesus nach. Und er ist von da an regelmäßig zu unserem feurigen Heilungsteam gegangen, die wieder und wieder und wieder genau auf diese Art und Weise für ihn gebetet haben. Und vor, muss ich rechnen, ich glaube vor 2 Jahren, 1,5 Jahren, 2 Jahren, kommt er irgendwann auf mich zu und wirklich so zwischen Tür und Angel sagt er zu mir, Dave, ich muss dir was erzählen. Ich war letztens, ich muss so schmunzeln, weil ich das so cool finde, was jetzt kommt. Ich war letztens bei meinem jährlichen Check-up und der Arzt hat gesagt, du sag mal, was ist denn los mit dir? Also wieso? Naja, ich habe hier deine Werte. Die Krankheit ist seit ungefähr einem Jahr nicht mehr weiter vorangeschritten. Und zurückrechnend war das genau der Zeitpunkt, wo wir ihn getroffen haben und wo er angefangen hat, hier in die Church zu kommen, wo man für ihn gebetet hat. Er ist dann nochmal ins Krankenhaus, weil er da selber auch ein sehr genauer ist und hat das alles prüfen lassen, Abschlussuntersuchung. Und er hat wirklich schwarz auf weiß, er hat diesen Abschlussbericht gekriegt, die Multiple Sklerose ist geheilt, sie ist gestoppt, sie schreitet nicht mehr weiter voran. Wie gut ist das? Halleluja! Und wir haben uns dann nochmal unterhalten und dann hat er mir so erzählt, naja Dave, die haben dann halt da geschrieben, weil sie nichts anderes wussten. Übrigens vielen Dank für Schulmedizin, es geht überhaupt nicht darum, mich darüber lustig zu machen, aber die haben halt geschrieben, das war eine Spontanheilung oder eine Selbstheilung und dann schaut er mich so an, zwinkert so und meint so, ja Dave, aber wir wissen ganz genau, was da passiert ist. Hey, das ist unser Gott und das macht er auch heute noch, Halleluja, und er will dich gebrauchen dazu. Halleluja, glaubst du das? Amen, er hat dir die Autorität gegeben. Um das Ganze zusammenzufassen. Nochmal, hey, Gebet ist so viel mehr als einfach nur ein Ritual abzuhalten. Gebet ist Beziehung. Gebet ist, irgendjemand hat mal gesagt, Gebet ist Atmen. Gebet ist Leben mit Gott, Beziehung mit Gott. Es ist Leben, es ist Feuer, es ist Kraft, es ist die Essenz von unserem Leben. Halleluja. Und es bedeutet, dass du als Sohn, dass du als Tochter zu deinem Vater kommen darfst. Nicht als Pflichterfüller, sondern wirklich als geliebtes Kind. Du darfst einfach Zeit mit ihm verbringen. Und du darfst dankbar sein. Du darfst freimütig, mutig, dreist deine Anliegen vor ihn bringen. Mit dieser Sicherheit, hey, letzten Endes, selbst wenn mal nicht das rauskommt, wofür ich gebeten habe, er meint es immer gut mit mir. Halleluja. Und du darfst in dieser Autorität vorangehen. Du darfst als Sohn, als Tochter, du darfst die Rüstung anziehen, du darfst deine Hand erheben und du darfst in Autorität das aussprechen, was er dir in den Mund legt, in Jesu Namen. Das ist Gebet. So, und jetzt möchte ich für euch beten. Wenn du möchtest, leg einfach mal deine Hand auf dein Herz. Oh, du bist so gut, Vater. Danke für den neuen Bund. Danke für die Auferstehung. Halleluja. Danke, dass wir so freimütig zu dir kommen dürfen. Und dass jeder Einzelne zählt. Ich sage jetzt wirklich in Jesu Namen, dass jedes Minderwertigkeitsdenken weichen muss. Jede Religiosität, jede Verkrampftheit, diese Angst, oh, was mache ich, wenn ich zu Gott komme? Oh, ich weiß doch gar nicht, was ich sagen muss. All das muss weichen. Und ich danke dir für eine Gemeinde, für eine Kirche von Söhnen und Töchtern, die gerne zu ihrem Vater kommen. Hey, und ich bete für ganz neuen Glauben. Ich bete, dass das ganz neu freigesetzt wird, dass du uns die Autorität gegeben hast. Und ich rufe aus, dass das zunehmen wird, dass in diesem Haus und von diesem Haus aus Kranke geheilt werden, dass Dämonen ausfahren und dass Tote auferstehen. Halleluja, in Jesu Namen. Danke, dass wir deine Zeugen sein dürfen. Eine Sache, die mir so wichtig ist. Vielleicht schaust du zu, du bist vielleicht heute sogar hier im Haus, wir haben heute Full House, so cool. Und du sagst, hey, ich habe noch nie wirklich eine persönliche Entscheidung für Jesus getroffen. Ich habe dieses Angebot noch nie angenommen für mich. Dann ist das, was ich jetzt sage, genau für dich. Und das, was ich jetzt sage, ist nicht weniger wichtig als das, was ich in den letzten 20, 25 Minuten gesagt habe. Vielleicht fragst du dich, was ist eigentlich der Kern von dem Ganzen mit Jesus? Und du fragst dich vielleicht auch, worum geht's wirklich an Ostern, an Ostersonntag? Das Coole ist, du wirst gleich sehen, die Antwort ist in beiden Fällen dieselbe. Ich habe dir 4 Symbole mitgebracht, die so simpel, so schön auf den Punkt bringen. Worum geht's eigentlich wirklich in dem Ganzen? Ja, du siehst es hier, das Grab ist leer, Halleluja. Das erste Symbol ist ein Herz. Gott hat dich geschaffen. Du bist kein Zufallsprodukt. Du bist gewollt. Und Gott liebt dich. Gott hat dich in erster Linie für Beziehung geschaffen. Das habe ich vorhin sehr deutlich gemacht. Für Beziehung mit Gott, für Beziehung mit anderen Menschen. Jesus sagt, das wichtigste Gebot ist, liebe Gott, liebe dich selbst, liebe deinen Nächsten. Das ist die Grundlage. Aber es gibt ein Problem. Und damit kommen wir zum nächsten Symbol. Jeder Mensch, die Bibel ist ganz klar, wirklich jeder Mensch, stell dir den besten Menschen vor, der jeden Tag 50 Omis über die Straße hilft, auch du, lebt auf die ein oder andere Art und Weise genau daran vorbei. Wieder und wieder vertrauen wir Gott nicht, wenn wir überhaupt ein Interesse an ihm haben. Wieder und wieder treffen wir egoistische Entscheidungen und so weiter und so weiter. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Das nennt die Bibel Sünde, Trennung von Gott. Und das ist traurig, weil das trennt uns im Hier und Jetzt von Gott. Von seiner Liebe, von seiner Versorgung, von diesem Plan. Aber es trennt uns auch über dieses Leben hinaus in Ewigkeit von ihm. Und jetzt kommt das Krasse. Und da kommt Ostern ins Spiel. Das Kreuz, das nächste Symbol. Hey, Gott liebt dich. Und er möchte nicht, dass du in diesem Leben von ihm getrennt bist. Und er möchte auch nicht, dass du in Ewigkeit von ihm getrennt bist. Aber Gott weiß auch, dass jeder Versuch von uns, irgendwie aus eigener Kraft, durch irgendwelche Mitgliedschaften, durch Spenden, was es auch sein mag, uns den Weg zu ihm zurückzuverdienen, absolut zum Scheitern verurteilt ist. Es funktioniert nicht. Die Trennung ist zu groß, zu massiv. Deswegen ist auch, und das sage ich mit allem Respekt, jede Religion, jede Philosophie, jeder Selbstverbesserungskurs, der dir auf Facebook angeboten wird, ist zum Scheitern verurteilt. Gott wusste das, Gott weiß das. Und deswegen hat er an Ostern eine Lösung gebracht, die von ihm selber kommt. Vor 2000 Jahren ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, Mensch geworden. Er hat uns vorgelebt, wie Gott sich das eigentlich vorgestellt hat. Dass es nicht um eine tote Religion geht, sondern um Beziehung. Kenne den Vater. Das ist eine ganz andere Hausnummer. Nochmal, eine ganz andere Hausnummer als jede Religion, als jedes Regelwerk. Und an Karfreitag ist Jesus zu Unrecht verurteilt worden und er ist gekreuzigt worden. Und als er am Kreuz hing, und es ist so wichtig, dass du das hörst, hat er all deine, all meine Schuld, all das, was uns von Gott trennt, auf sich genommen. Er hat es für uns getragen, weil wir es selber niemals tragen könnten. Jesus ist gestorben. Und jetzt kommt das, was wir den ganzen Tag schon wieder und wieder und wieder sagen. Nach 3 Tagen ist er von den Toten auferstanden. Halleluja. Und jetzt kommt das letzte Symbol, das Fragezeichen. Gott spielt dir jetzt den Ball zurück. Und du hast jetzt 2 Möglichkeiten. Du kannst sagen, glaube ich nicht, interessiert mich nicht. Ist dein gutes Recht, wenn du das so machen möchtest. Er gibt dir den freien Willen. Aber wenn du merkst, nee, mein Herz schlägt schneller. Ich will diesen Gott, ich brauche diesen Gott, ich brauche diesen Frieden. Oder vielleicht bist du einfach nur neugierig, ob das funktionieren könnte. Viele Wege haben so angefangen. Dann reicht Gott dir die Hand. Und du kannst heute hier und jetzt eine Entscheidung treffen. Du kannst sagen, Gott, wie das bisher mit meinem Leben gelaufen ist, das war irgendwie nicht so der Plan. Ich brauche diese Vergebung. Ich nehme das an, was Jesus für mich getan hat. Ich will heute heimkommen. Wenn du das machst, passiert was Unbeschreibliches. Gott vergibt dir im Sekundenbruchteil. Alles, was war, alles, was noch kommen wird. Er schenkt dir ein komplett neues Herz. Du wirst merken, wie du von innen heraus immer mehr verändert wirst. Wie Dinge, die dich früher gefangen gehalten haben. Wir haben hier so eine schöne Kette, die hat vorhin jemand mitgebracht. Wie Dinge, die dich gebunden haben, von denen du nicht frei werden konntest, wie diese Ketten auf einmal bersten und verschwinden. Ich war jahrelang drogenabhängig. Ich habe selber versucht, frei zu werden. Es hat nicht funktioniert. Als ich eine Entscheidung für Jesus getroffen habe, zack, waren das eine der ersten Dinge, die sich aus meinem Leben verabschiedet haben. Und ich weiß, hier sind so viele im Haus, die ähnliche Zeugnisse, ähnliche Erlebnisse haben. Und das Wichtigste ist, du kannst absolut sicher sein, dass nicht mal mehr der Tod sich von Jesus trennen kann. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Du kannst hier heute rausgehen. Du kannst heute aus deinem Wohnzimmer rausgehen mit der absoluten Gewissheit, dass du keine Angst mehr vor dem Tod haben musst, weil du bei ihm sein wirst in alle Ewigkeit. Und wenn du heute diese Entscheidung treffen willst und ich ermutige dich so sehr, selbst wenn du unsicher bist, mach es. Dann lade ich dich ein, das jetzt mit mir zu tun. Ich werde jetzt ein Gebet vorsprechen und du darfst mir einfach nachsprechen. Und glaube mir, Gott hört dich und er nimmt deine Worte sehr ernst. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Dass du von den Toten auferstanden bist. Dass du lebst. Oh, das machen wir nochmal. Dass du lebst. Dass du lebst. Halleluja. Vergib mir, dass ich versucht habe, ohne dich zu leben. Schenk mir ein neues Leben. Schenk mir ein neues Herz. Ich will dir nachfolgen. Heiliger Geist, komm und füll mich. Amen. Hey, gib doch mal allen Applaus, die das jetzt gesprochen haben. Das ist der erste Schritt. Und wenn du heute diesen Schritt zum ersten Mal gegangen bist, egal ob du hier im Gebäude bist oder von zu Hause aus dabei bist, ich lade dich ein, komm auf uns zu. Du kannst mich gerne nach dem Gottesdienst ansprechen. Wenn du von zu Hause aus dabei bist, es wird gleich ein Formular eingeblendet, beziehungsweise ein QR-Code. Da einfach draufklicken. Dort kommt ein Formular. Wir wollen gerne Kontakt mit dir aufnehmen. Wir wollen dich gerne kennenlernen, dich bei deinen nächsten Schritten begleiten. Und wir senden dir auch mega, mega gern quasi als Willkommensgeschenk eine Bibel zu. Genau, hey, sag ich es nochmal. Jesus Christus ist auferstanden. Halleluja. Lasst uns das feiern und lasst uns nochmal in den Lobpreis reingehen. Gott, du bist...